heute Abend das Phänomen der Bekehrung, Selbstbetrug oder Wirklichkeit. Und obwohl ich nicht gewohnt bin, in diesem Rahmen, in einem Hotel, so fromm zu sein, bin ich so irgendwie wegen meiner Krankheit und zu viel Medikament, was ich eingenommen habe, so unsicher, ich werde vor euch allen meine ganze Religion auf den Tisch legen und beten, okay, dass es gut geht heute Abend. Denn ich bin ein bisschen up wegen mein Asthma-Medikament, damit ich überhaupt reden kann heute Abend. Beten wir. Vater, ich danke dir so sehr für dein Wort und bin auf dich angewiesen wie kaum zuvor. Ich bin krank, ich brauche deine Hilfe und auch meine Zuhörer in diesem kleinen Raum mit vielen Leuten, wir brauchen alle deine Hilfe. Bei der Luft und bei der Konzentration, hilf uns heute Abend, mir beim Reden, meine Zuhörer beim Hören. Wir bitten das inniglich, Vater, und danken dir dafür, dass wir zu dir in dem kostbaren Namen Jesu kommen können. Amen. Das Phänomen der Bekehrung, Selbstbetrug oder Wirklichkeit. Und wenn wir schon reden darüber heute Abend, dann müssen wir überhaupt reden über den Begriff Bekehrung. Das ist ein Begriff, ja, für manche mit einem negativen Beigeschmack. Ich denke an meinen Geschichtsunterricht, an die Konquistadoren, die spanische Eroberer Südamerikas, und Bekehrung hat geheißen, entweder Indianer, du kniest dich vor diesem Kruzifix nieder, oder ich schieß dich um. Bekehrung. Für viele heute heißt es einfach Religionswechsel. Und so, es ist nicht schwierig, darüber zu reden, wenn wir denken an andere Religionen wie Buddhisten, die Hinduisten, die Atheisten, dass sie sich zu Christentum und Christus bekehren. Aber wenn irgendein begeisterter Christ, wie einen, den du vermutlich kennst, auf dich zukommt und sagt, du musst dich bekehren, das ist dann schwierig in einer Kultur, die sich doch christlich nennt. Es ist schwierig, wenn es von einem verlangt wird, der ein christliches Bekenntnis hat, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, der christlich erzogen wurde und unter Umständen durch christliche Riten in irgendeine Kirchenorganisation hinein akzeptiert oder aufgenommen wurde, dann zu reden von Bekehrung. Ich habe mit vielen Eltern geredet. Ich habe einen guten Teil meines Dienstes gearbeitet mit Studenten und immer wieder so, der Hansi kommt nach Hause von der Uni und er sagt, Mutti, er sprudelt vor sich hin, Mutti, ich habe mich bekehrt. Ich bin gläubig geworden. Ich habe Heilsgewissheit. Ich bin gerettet. Und Mutti schaut den Hansi an und möchte seine Temperatur messen. Weil Hansi immer in die Kirche gegangen ist. Und Hansi war Ministrant. Und Hansi war nicht so begeistert. Ist das einfach eine Welle der Emotionen? Was ist das? Ist mein Sohn bei einer Sekte? Und langsam dämmert es die Mutti. Das, was Hansi wirklich meint, ist, dass Mutti sich bekehren sollte. Und sie fühlt sich sehr unsicher. Wenn ich mich bekehren sollte, aber ich bin doch Christ. Ich glaube, gerettet, ich meine, wer hat ihr gesagt, dass ich verloren wäre? Heilsgewissheit, man kann nur hoffen. Ich bin ein guter Mensch, ich habe nichts verbrochen, ich kann nur hoffen. Hansi ist vielleicht nicht so klug gewesen, wie er sein Anliegen angebracht hat, oder? Öfters sind junge Christen, die sprudeln und sind einfach zwei linke Hände und ganz Deppert, in wie sie das erklären, was in sie vorgegangen ist. Es ist emotional. Weißt du, du kannst nicht ein solches weltbewegendes Ereignis in deinem Leben haben, ohne dass deine Gefühle oder Emotionen irgendwie getroffen sind. Überleg das mal. Selbst ein Mathematiker, diese kaltblütige Menschen, selbst ein Mathematiker, der gewohnt ist, so kalt zu berechnen und kalt zu denken, wenn er sich verliebt in eine Frau und er überlegt, ob er eine Frau heiraten will, ich hoffe, dass die Entscheidung durch welche Emotionen begleitet ist. Wenn er keine Emotionen dabei empfindet, dann meine ich, es wäre ein Versäumnis. Ich würde nicht gerne seine Ehepartnerin sein. Eine Entscheidung für Gott, eine Entscheidung, das Leben zu verbringen mit Jesus, ist sehr wohl etwas, was unser Gefühl manchmal anregt. Aber ist es bloß, auf Emotionen zurückzuführen? Ist das, was an Hansi anders ist, bloß eine Gefühlsregel? Hansi hat in seinem Konflikt mit der Mutti deutlich gemacht, was Christsein in vielen Häusern eigentlich heißt. Es heißt, die Lehren einer Kirche mehr oder weniger kritisch oder unkritisch zu akzeptieren. Es heißt, die Autorität der Kirche mehr oder weniger zu akzeptieren. Christsein heißt, zu glauben an Gott. Und umstände, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er irgendwie auferstanden ist. Irgendwie, ob das körperlich oder geistlich oder im übertragenen Sinn oder metaphorisch zu verstehen ist. Und Christsein heißt, das Gesetz Gottes oder die 10 Gebote oder die Sakramente der Kirche halten. Gut zu leben, rechtschaffen zu leben, nach bestem Wissen und Gewissen in den Grundsätzen der Kirche oder der Religion zu leben. Das ist Christentum in dem Großteil der österreichischen Elternhäuser. Ich bin schon gläubig. Gläubig werden? Das bin ich schon. Mich bekehren? Ich bin doch kein Heide. Und solche Reaktionen sind allenthalben feststellbar. Einmal in einem öffentlichen Gespräch mit einem zweifachen Doktor, einer der Doktortitel war übrigens Theologie, nach einem Vortrag redeten wir über Bekehrung. Und der Salzburg-Theologe sagte, naja, das ist wohl möglich und das ist wahr. Bei diesen Christen, sie haben eine unmittelbares Jesus-Erlebnis gehabt und sie lesen die Bibel und sie sind wirklich ein großes Vorbild. Und es ist wahr, Paulus hat sich bekehrt und manche schlechte Menschen müssen sich bekehren, ich aber nicht. Ich war, sagte Dr. Doktor, christlich erzogen und seit Kindheit, glaube ich. Paulus-Erlebnis, sagte er. Und ich denke, dass es eine Hilfe wäre heute Abend, wenn wir diese Bekehrungsfrage auf den Grund gehen, und zwar aufgrund des Neuen Testaments. Lesen wir heute Abend in Philipperbrief zu Anfang, nur wegen dieser Fragestellung, wir kommen bald zu Lukas. Philipperbrief, Seite 248 in diesen Neuen Testamenten. Philipperbrief, Kapitel 3. Links unten ist das, Vers 4. Übrigens, dieses Neue Testament ist für dich. Ist für dich. Du kannst es mitnehmen heute Abend. Wir wollen, dass jeden ein neues Testament hat. Bitte nimm das nach Hause und lies das. Wir empfehlen am Anfang Lukas-Evangelium da. Lukas-Evangelium als Grundlage unserer Vorträge dient. Lukas-Evangelium ist nichts anderes als eine der 4 Biografien unseres Herrn Jesus, von Leuten, die ihn am besten gekannt haben, die mit ihm gelebt haben 3 Jahre lang. Ich meine, der Mann muss das einmal aushalten. Ich habe manche Professoren an der Uni gehabt. Naja, es war genug, sie zu erleben für eine Veranstaltung in der Woche. Aber bei denen zu wohnen, ob ich das geglaubt hätte, was sie gesagt haben, wenn ich bei ihnen gewohnt habe, 3 Jahre lang wohnten sie mit Jesus. Sie waren erquickt, angezogen und nie enttäuscht von diesem Mann. Und sie erklären aus unmittelbarer Nähe, die unmittelbare Nähe einer Augenzeugen, was Jesus gelehrt hat. Aber wir wollen wirklich empfehlen, dass jeder von uns als Erwachsene mit einem erwachsenen Verstand sein Bild macht über das, was Jesus ist und sagt. Wisst ihr, viele kommen ans Christus, wir haben Religionsunterricht und wissen und das war langweiliges Zeug und ich war in der Kirche und das haben wir gelesen und getan. Aber wie oft bin ich Menschen begegnet? Sie meinten, dass sie Jesus gekannt haben. Sie meinten, dass sie Jesus irgendwie schubladisieren konnten, was er tat und was er war. Und da, als sie zum ersten Mal mit erwachsenem Verstand die Bibel lasen, sahen sie, er ist aber ganz anders. Und sein Evangelium, seine Grundsätze sind ganz anders. Ich empfehle dir diese Erfahrung. Nimm die Bibel mit, ich habe gehört heute Abend, sie ist so klein geschrieben. Haben wir Hoffnung für alle draußen? Das ist nicht. Können wir morgen Abend haben? Das ist groß geschrieben. Nimm das mit, okay? Seite 248 unten links, Vers 4 von Kapitel 3. Wenn irgendein Mensch meint, auf Fleisch vertrauen zu können, das, was er getan hat, ich noch mehr. Beschnitten am 8. Tag, wie es gehört unter dem Gesetz, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, das ist der Stamm, der den ersten König gestellt hat, Hebräer von Hebräer, das heißt strenger, hebräisch sprechende Juden, nicht hellenisiert, er spricht nicht Griechisch, dem Gesetz nach ein Pharisäer, er nahm es sehr genau, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, er nahm seine Grundsätze so ernst, er war bereit, Andersdenkende entgegenzutreten, er war Fundamentalist. Aber was der Gerechtigkeit nach, hör mal zu, was er schreibt, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Vers 1 bis 6 beschreibt sein Leben vor seiner Bekehrung. Und wenn manche Theologen die Bekehrung runterspielen wollen, von Bekehrung reden, wir sagen, naja, Paulus hat dann seinen Glauben an die Gottheit Jesu bekommen. Ja. Vorher glaubte er nicht an die Gottheit Jesu. Paulus ist zu der Dreieinigkeitslehre übergetreten. Ja, das stimmt. Aber Bekehrung ist so viel mehr, als die Schachstücke neu zu ordnen auf dem theologischen Schachbrett. Bekehrung ist viel mehr, als dafür halten, dass Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist ein Gott ist. Bekehrung hier hat irgendwie was zu tun mit seinem Leben und wie er gerecht vor Gott sein wollte. Orthodoxe Jude, Pharisäer, er glaubte an den Gott Israels, an vieles, was auch an das, was die Christen glauben. Niemand hat ihn Unaufrichtigkeit vorwerfen können. Und in dem Gesetz Gottes, es hat sagen können, was keiner in diesem Zimmer sagen kann heute Abend, wenn du ehrlich bist, dass ich mein ganzes Leben mit meiner ganzen Kraft, mit meinem ganzen Herzen Gottes moralische Grundsätze geliebt und so viel wie ich konnte, befolgt habe. Und das hast du nicht. Das hat Saulus von Tarsus getan vor seiner Bekehrung. Das ist genau, was Menschen heute meinen, ein guter Christ ist. An Gott zu glauben, die Richtlinien der Religion ernst zu nehmen, rechtschaffen zu leben nach bestem Wissen und Gewissen und Gottes Gesetz mit ganzer Kraft zu gehorchen. Das ist, was die meisten meinen, wenn ich rede mit ihnen, was ein guter Christ ist. Und das war Paulus, bevor er sich bekehrt hat. So, Freunde, Bekehrung ist mehr. Und beachte, was er sagt in Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, all diese Vorzüge, die er vorher angeführt hat, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich. Ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi willen, meines Herrn, um dessen Willen ich auch alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, meine Religion. Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz liegt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Freunde, Gerechtigkeit und Christuskenntnis oder Christusbewusstsein, wie das in manchen religiösen Kreisen zum Ausdruck kommt, ist nicht, was man erreicht nach einer langen Strecke von Selbsterlösung, von eigenen Werken und eigenen Anstrengungen und ernsthafte, aufrichtige Bemühungen nach religiösen Grundsätzen. Christus Erkenntnis ist, was man erreicht, in dem Moment, wo man die eigene Religion, das eigene Religiössein zumindest, die eigene Anstrengung aufgibt und hinschaut zu dem, was Christus ist und getan hat am Kreuz. Paulus sagt, meine eigene Gerechtigkeit, ich war, sagt er in Galaterbrief, all meinen Zeitgenossen weit voraus in der Religion. Ich war der zukünftige Lehrer Israels. Und das erachte ich als ein Misthaufen, an den ich gehangen bin, bis ich erkannt habe, Christus selbst und die Gerechtigkeit Gottes, die man haben kann durch den Glauben an Christus. So, alles hängt nicht von Saulus ab und dem, was Saulus von Tarsus tat, gerecht zu werden. Alles hängt von Gott ab und was Gott in Christus für Saulus von Tarsus getan hat. Und wenn du das Leben Paulus liest, wirst du in seinem Leben bei seiner Bekehrung eine Wende sehen in seinem Leben, wo sein Leben ganz anders ist. Anstatt Verbissenheit, Freude. Anstatt ernsthaftem Bemühen, irgendwie vor Gott zu bestehen, Dankbarkeit und Liebe für den Gott, der ihn errettet hat. Ein ganz neuer Mensch ist Saulus von Tarsus, später Paulus geworden. Und es war das Gleiche bei Nikodemus. Die Zeit fehlt uns heute Abend, von Nikodemus zu lesen und immer noch zu Lukas Evangelium zu kommen, so ich erzähle. Erlaubt ihr mir das? Okay. Sehr viel Zuspruch bekomme ich heute Abend von den Zuhörern. Jedenfalls. Und erlaubt mir, ihr mir ein Taschentuch. Furchtbar, wenn man so kommt.
Kannst bitte abschalten während dem Schneiden.
Sagte Jesus, war der Lehrer Israel. Ein ehrlich suchender Mensch in einer Zeit, wo Jesus meistens von religiösen Führern kritisiert wurde. Nikodemus kam bei Nacht, aber immerhin kam er. Und er kannte Jesus an, mehr als Paulus getan hat. Er sagte, ich glaube, du bist ein Prophet von Gott gekommen. Ein rechtschaffener Mann, der lehrte das moralische Gesetz Gottes und sich ehrlich bemühte, danach zu leben. Jesus sagte zum langjährigen Theologen, du musst wieder geboren werden. Und das muss ein Schock sein. Wenn er unter Umständen 40 Jahre lang seinen Theologiestuhl gehabt hat und bekannt war in der ganzen Gegend, er war doch Parlamentsmitglied von Israel. Und der Lehrer Israel, der größte Rabbiner. Und Jesus sagt, all das, was du gemacht hast, trägt zu deinem ewigen Leben überhaupt nichts bei. Wenn du nicht wiedergeboren wirst, dann kommst du nicht in das Himmelreich. Das hat ihm den Atem verschlagen. Ich habe einen anderen Theologen gehört, ein Bischof von der Kirche Indien. Er sagte, mit 70 Jahren begann mein Leben erst. Und die letzten 12 Jahre meines Lebens waren fruchtbarer, als Worte es sagen können. Vor 12 Jahren bin ich wiedergeboren worden. Also 70 Jahre alt war. Sein großes Wunder. Den Leben aus Gott erhält man aus Gott. Aufgrund des Werkes Christi und nicht aufgrund unserer religiösen Bemühungen und Erkenntnis. Du musst wiedergeboren werden. Und weiter sagte Nikodemus, Nikodemus, weißt du was? Ich sage dir, wenn eine Situation ist, kannst du dich erinnern bei Mose? Da meckerten das Volk gegen Mose und gegen Gott mit seiner Führung und Herrschaft und Fürsorge. Und Gott hat ihnen wegen ihrer Rebellion feurige Schlangen mit einem feurigen Biss in ihrer Mitte geschickt. Viele sind gebissen. Viele Volks starben. Und das Volk kam zu Gott. Und er kannte seine Sünde an und sagte, oh Gott, Mose, wir haben gesündigt gegen dich und vor Gott. Bitte bete zu Gott, dass er diese Plage von uns wende. Und Mose hat gebetet und Gott hat gesagt, mach aus Erz eine Schlange, tu sie auf eine eiserne Stange, ruf das Volk und sage ihnen, jeder, der blickt hinauf die Schlange, der wird nicht sterben, sondern am Leben bleiben. Und das ist die Situation Nikodemus. Wie die Schlange in der Wüste erhört worden ist, muss ich erhört werden, ich, Jesus Christus, auf einem Kreuz, auf das jeder, der weg von sich auf mich hinschaut im Glauben, nicht verloren geht, sondern errettet werde. Anders gesagt, Nikodemus, weißt du, in welcher Situation du bist? Das Gift der Schlange ist in deinen Venen. Du bist der Sünde Krankheit verfallen. Du bist in dem Griff der Sünde. Du musst Buße tun, wie Israel damals. Umkehren und zu mir kommen und an mich glauben. Schau weg von dir, Nikodemus, auf mich. Und du wirst gerettet werden. Und wenn du liest in der Bibel, die Bekehrungsgeschichten der Leute in der Bibel, sie haben sie immer wieder das gleiche Muster. Leute lebten entweder ganz schlecht oder vielleicht ganz gut. Aber sie kamen auf den Punkt, wo sie sahen, dass ihre Gerechtigkeit nicht vor Gott ausreichte. Und sie schauten weg von sich zu Gottes Lösung in Christus. Und das ist leichter für eine Hure als für einen Theologieprofessor. Weißt du das? Es ist nicht so schwer für eine Hure zu schauen zurück auf ihr vergangenes Leben und zu sagen, alles ist im Eimer. Und ich habe wirklich sündhaft gelebt. Als es ist für den Herrn Doktor, Doktor, der sagt, er braucht sie nicht bekehren. Aber Jesus sagte den vornehmlichsten Theologen Israel, du musst dich bekehren. Du auch. Matthäus Evangelium Kapitel 18, Vers 3, der Herr Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ohne Bekehrung kannst du nicht ins Reich der Himmel. Und das ist ein Problem für rechtschaffene Leute. Und ich nehme an, deswegen habe ich dieses Buch heute Abend nicht gebracht, dass ich manche rechtschaffene Leute vor mir in der Zuhörerschaft habe. Und dieser Arme, der nicht einmal gescheit reden kann, steht da und sagt mir, ich muss mich bekehren. Weiß er überhaupt, mit wem er redet? Willst du, Herr Fred, sagen, dass ich ein hoffnungsloser, verwerflicher Sünder bin? Warte mal, das habe ich nicht gesagt. Du hast eine schöne Seite, bin mir sicher. Bin mir auch sicher, du bist gewohnt, eine schönere Seite anderen zu zeigen. Wir haben alle eine schöne Seite. Wir haben Tugenden. Es sind manche Leute unter euch, sicherlich die mir ein Vorbild in gewisser Hinsicht sind. Ich werde nie vergessen, eine Geschichte, die ich gelesen habe, hat sich ereignet natürlich in den USA, wo alles, fast alles in dem Verrückt-Dings in Salzburger Nachrichten kommt in den USA vor. Jedenfalls, einer hat eine bei einem Schnellimbissladen, Kentucky Fried Chicken, sein Händel bestellt und man bekommt das in einem Papiereimer. Und es ist ein Eimer von Händel. Er ist mit seiner Frau dann gefahren auf ein Picknick. Und da auf dem Picknick haben sie ihr Händel essen wollen, schauen da rein und da sind nur Dollar. Die haben den ganzen Tageserlös versehentlich in einen Eimer getan, den falschen Eimer abgegeben. Da sind sie wahnsinnig so viel Geld auf einem Mal, gell? Wie ein riesigen Salat. Und so, der kommt zurück zum Kentucky Fried Chicken, der Manager ist aus der Sicherheit, hat schon alle anzeigen wollen. Und er sagt, wissen Sie, ein Fehler ist Ihnen unterlaufen, ich wollte Händel bestellen und hier habe ich nur einen Eimer Geld bekommen. Der schaut ihn an und sagt, na Wahnsinn, dass es so etwas gibt heute noch. Er sagt, warte mal, das muss einmal eine gute Nachricht in der Zeitung sein. Ich haule meine Kamera, ich mache ein Bild von ihm. Nein, keine Bilder bitte, sagt er. Na, ich muss ein Bild machen, sowas kommt so selten vor. Er sagt, es gibt keine Bilder. Wissen Sie, meine Frau hier, das ist nicht meine Frau, das ist meine Nachbarin. Und ist es nicht wahr, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir alle unsere Tugenden, wir auch, unsere Schatzseiten haben? Wenn man lang genug hat und schauen könnte in die Finsternis und alles sehen könnte, aber Gott, liebe Zuhörer, sieht uns wie eine Finsterscheibe durch. Und Gott sagt, du musst dich bekehren, sonst kommst du in das Reich der Himmel nicht. Und die große Gefahr für vorbildliche Menschen, zumindest vorbildliche in mancher Hinsicht, ist, dass sie nur die positive Seite ihres Lebens betrachten. Und das ist der Grund dafür, warum Jesus in Lukas Evangelium mehrere Geschichten über Zöllner erzählt. Lukas erwählt Zöllner mehr als irgendein anderes Buch der Bibel. Und die waren die ärgsten Leute in der damaligen Gesellschaft. Irgendwie steigen sie bei Lukas immer gut aus. Wisst ihr warum? Was sie verglichen wird mit der argsten Sünde, die es überhaupt gibt. Und das ist Selbstgerechtigkeit. immer wieder Sünder werden selbstgerechten Menschen gegenübergestellt. Und so wir wollen heute Abend zwei von Lukas' Geschichten lesen. Wir beginnen Seite 101. Lukas Kapitel 18. Zwei Geschichten heute Abend über Zöllner. Lukas 18, Vers 9. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Weißt du, was das heißt im Urteil in Klartext? Was das wirklich heißt? Leute, die meinten, sie brauchen sich nicht bekehren. Das sind Leute, die auf sich vertrauen, dass sie gerecht sein und vor Gott bestehen können. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen für nichts achteten. Dieses Gleichnis. Zielgruppe ist klar. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und der Zöllner stand von fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und ich, Jesus, sage dir oder euch, dieser Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhört, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhört werden. Die Pharisäer, wörtlich übersetzt, die Abgesonderten, waren die strenge religiöse Klasse. Und bevor du deine liberale Nase runzt auf sie, sie haben zumindest geglaubt, was die Bibel gesagt hat. Im Gegensatz zu den Liberalen damals und heute. Sie nahmen es ernst. Die Zöllner, naja, sie haben Steuern eingetrieben im Auftrag der römischen Regierung. Das Gebiet wurde geschätzt. Die Nachbarschaft, die Stadt, das Dorf. Und der Zöllner musste einen bestimmten Betrag jährlich abliefern an die römische Regierung. Er durfte aber, wie er wollte und so viel er wollte, Steuern eintreiben. Das heißt, er hat eine Chance. Hat er immer Provisionen gemacht. Ja? Ich habe versucht, Ausschau zu halten, nachdem wer die Zöllner sind in der österreichischen Gesellschaft. Ich habe nicht gewusst, bis ich ein Haus gekauft habe. Jedenfalls, die haben den ganzen die Milch wirklich abgerannt, gell? Und Rom bekam seinen Beitrag und die jüdischen Zöllner bekamen viele Federn in ihrem Nest. Und ihr könnt euch vorstellen, unter der brutalen Kolonialherrschaft, die Pax Romana genannt wurde, leben zu müssen war arg genug. Aber wenn die verräterische Zöllner, die Blutegel dein Lebensblut aufsaugen und du arm bist, was für eine Einstellung du gegenüber diesen Leuten hättest. Sie wurden von den Synagogen exkommuniziert. Man hatte keinen sozialen Umgang mit ihnen. Sie waren verabscheut, verhasst und gar nicht sicher, wenn sie an einem dunklen Abend alleine spazieren gingen. Die eigentliche Zielgruppe des Gleichnisses ist schon angekündigt worden, diejenigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Sie meinen, sie können vor Gott erscheinen, wie sie sind. Denn sie haben gut gelebt. Bekehrung, was fehlt? Nicht. Ich habe gut gelebt. Ich bin nicht wie die übrigen Menschen. Ich bin nicht ein Dieb. Ich bin nicht ein Mörder. Ein Ehebrecher, ein ungerechter Geschäftsmann. Ich bin nicht das und jenes. Oh, wie oft begegne ich genau dieser Haltung im Gespräch mit Leuten im 20. Jahrhundert. Und dann weisen sie dahin auf, was sie richtig machen. Ich weiß nicht, ob du 2 Tage in der Woche fasten. Mich würde es wirklich nicht schaden. Aber das ist schon wahr. Die bestimmte Zeit, Gott zu widmen, das ist mehr als ich tue, weitaus mehr. 10%. Gibst du 10% deines Einkommens zur Erhaltung der, deines Glaubens und zur Wohltätigkeit? 10% deines Einkommens? Dieser Mann hat es getan. Das war für ihn selbstverständlich. Und natürlich hat er darüber hinaus Weihgeschenke und Opfer gestiftet. Aber er meinte, aufgrund dieser Leistungen, dass sie vor Gott bestehen konnte. Und wisst ihr, wenn man so lebt, dann gibt es eine unweigerliche Folge. Man schaut herab auf die Leute, die es gibt. Und wenn man selbst in Frage gestellt wird, schaut man hin auf die Nachbarn und die Bekannten und die Leute im Ort, die unehrlich sind und der hat das gemacht und er hat jenes gemacht und man versucht sich irgendwie zu polstern mit den Untaten von anderen Leuten und meinen dabei, dass man deswegen vor Gott bestehen kann. Oh, was für eine große Gefahr. Religiöse Menschen erkennen es sehr selten, dass hinter ihren guten Werken und ihrer religiösen Taten oft Eigenwille und Auflehnung gegen Gott steht getarnt. Genau wie diese Dinge offensichtlich sind in den offensichtlichen Sünden von diesen anderen genannten Menschengruppen. Unter der Oberfläche. Oh, hör sein Gebet. Ich bin nicht wie dir. Und ich bin nicht wie jener. Und ich danke dir, Gott, wie gut ich bin. Und all das, was ich für dich tue. Liebe Zuhörer, es ist ein gefährlicher Trugschluss, wenn wir uns mit anderen Leuten vergleichen. Und je nach Kontrollgruppe günstig aussteigen aus dem Vergleich und meinen, dass wir deswegen vor Gott bestehen können. Dieses Gleichnis ist um diesen Traum dazu da, um diesen Traum von uns zu zerstören. Das ist vielleicht Disneyland-Religion. Das ist wie Donald Duck und Mickey Mouse und Mohammed und andere gelebt haben. Aber das ist nicht die Lehre Jesu Christi. Ist nicht so. Meine guten Werke, meine religiösen Taten, mein Bekenntnis, meine Gerechtigkeit dürfen nicht Objekt meines Glaubens sein. Aber der Zöllner, er stand von fern. Er traute sich nicht, wie ihr offensichtlich heute Abend, ich weiß nicht, was los ist, hier könnten wir bald Basketball spielen zwischen mir und euch. Das ist so weit weg, ich weiß nicht einmal, kaum ohne Brille, wer da hinten ist. Er traute nicht heran am Altar. Er blieb in der Ferne.
Im Gegensatz zu den üblichen jüdischen Gebeten erhob er seine Hände nicht und schaute nicht in den Himmel. Er traute sich nicht, seine Augen zu erheben zu Gott.
Er schlug sich auf der Brust in Betroffenheit. Und er sagte, oh Gott, sei mir ein Sünder gnädig. Nein. Er sagt, Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Wisst ihr was? Für den Zöllner war er der einzige Mensch im Tempel. Er schaute auf keinen anderen, im Gegensatz zu der religiösen Mensch, der schaut auf die anderen, was sie denken, wie sie sind. Der bußfertige Mensch schaut nur auf sich. Sei mir gnädig, dem Sünder. Und hier nimmt er den Platz ein, den er vor Gott tatsächlich hat. Er ist ein Sünder. Der Sünder. Moralisch gesagt hat er kein Kapital, wie der Pharisäer vorweisen will. Schau mal, wie reich ich bin an guten Werken. Er ist bankrott. Und vor diesem heiligen Gott kann er nicht bestehen. Und er wirft sie völlig auf die Gnade und Erbarmen Gottes. Gott, bitte, sei mir dem Sünder gnädig. Der Urteil des Herrn Jesus? Er ging nach Hause gerechtfertigt vor Gott. Im Gegensatz zu dem Pharisäer. Ausnahmsweise möchte ich noch deinen Text lesen heute Abend, der nicht in Lukas ist. Entschuldigung, ich weiche von meinen Prinzipien ab. Epheser Kapitel 2, Seite 241 im Neuen Testament. Epheser Kapitel 2 und Vers 8. Wie wird man gerechtfertigt? Wie wird man gerettet? Durch gute Verdienste und Werke wie der Pharisäer oder wie der Zöllner? Was sagt die Bibel? Epheser Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Aus Gnade. Das ist der Ursprung. Gnade ist nichts anderes in der Bibel und in der Ursprache als unverdiente Gunst. Es kann nichts zu tun haben mit deinen Verdiensten. Es ist unverdiente Gunst für diejenigen, die das Gegenteil verdient haben. Aus Gnade seid ihr errettet. Wie? Durch welches Mittel? Mittels des Glaubens, durch Glauben. Schau den Text an, bitte Augenkontakt. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ein Freund von mir, ein Lungenfacharzt, war letzte Woche, diese Woche bei uns auf Besuch und seine Frau hat einen wunderschönen Blumenstock mitgebracht, einen wunderschönen Strauß. Meine Güte, ich habe nicht gesagt, oh, das ist schön. Darf ich etwas dazu beitragen? Was hätte sie getan? Mich wahrscheinlich mit den schönen Rosen ausgepeitscht. Ja, furchtbar. Das war eine Gabe. Nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Errettung ist eine Gabe. Es kann nicht aus uns sein. Nicht aus Werken, nicht aus deiner religiösen Bemühung, damit niemand sich rühme. Stell dir vor, du bist gut genug, du bist nicht wie die Hure und Ehebrecher und Ungerechte und diese Zöllner. Und du gibst dein 10% und du fastest 2 Tage in der Woche und Gott rettet dich. Na, wie tust du im Himmel? Wie ein Schwan, den ich heute am See gesehen habe. Oder wie ein Hahn, den ich gesehen habe mit seinen Hennen, gell? Wäre sehr schön. Ich sagte, ey, wir sind Ausnahmen als Menschen. Und der Hahn heute auf dem Hof, das war gewaltig. Ich sagte meinen Begleiter,
schau den Herrn an. Er hat gemeint, er wäre der intelligenteste Mensch since François Mitterrand. Weißt du, er war einfach großer französischer Hahn, ja? Und wenn du aufgekommst in Himmel, ich habe 10% gegeben und ich habe zweimal in der Woche gefastet und die haben sich gereicht da oben. Toll ist es, Gott im Himmel zu sein mit mir, oder? Nein. Freunde, es wird nicht so sein. Auf das niemand sich rühme, Lieder werden gesungen im Himmel, nicht über Fred Colvin und nicht über dich. Wir werden Jesus besingen. O du Lamm Gottes, der du für uns geschlachtet worden bist, um uns zu erlösen von unseren Sünden, auf dass wir Gottes Eigentum sind und ihn genießen und verherrlichen können in Ewigkeit. Auf dass niemand sich rühmt. Das ist Errettung. Nicht selbst Erlösung. Dann bist du der Erlöser. Dann singen wir dir Lieder. So toll bist du auch nicht. Und man könnte eine falsche Meinung hier haben. Na ja. Der Pharisäer lebte einigermaßen gut. Der Zöllner, der lebte, na ja. So Gott ist wurscht, ob du gut lebst oder nicht. Könntest du den Eindruck bekommen, Rettung nicht aus Werken? Kannst leben, wie du willst, oder? Lies Vers 10. Wir haben 8 und 9 gelesen. Nicht aus Werken ist das Errettung, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk, sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in diesen Werken wandeln. Wir sind nicht gerettet aus Werken. Werke sind nicht die Ursache oder das Mittel des Heils. Gnade ist die Ursache. Glaube an den Herrn Jesus ist das Mittel. Nicht Glaube an meine guten Werke. Wisst ihr, das ist übrigens das Problem. Ich rede mit Leuten. Die sagen mir, aber wissen Sie, Herr Colbert, ich glaube eh an Gott. Und ich glaube eh an den Herrn Jesus. Dann sage ich ja, und sind Sie sicher, dass Sie errettet werden? Man kann nur hell hoffen. Ja, und was wäre Ihre Hoffnung, Errettung zu haben? Na ja, ich habe gut gelebt, ich gehe hin und wieder in der Kirche. Ich zahle meine Steuer. Ich habe niemanden betrogen. Und Gott wird sicherlich barmherzig sein. Woran glauben Sie? An sich selbst. An Ihre gute Werke. Ihr von Flohen gefressen und Motten gefressen in guten Werken. Im Vergleich mit dem, was Jesus tat. Dass Sie dahin kommen mit Ihr paar Fetzen und sagen, hier Gott, da bin ich. Und erwarten, dass sie errettet werden aufgrund ihres Lebens. Ja, sie glauben an Gott. Sie glauben an Jesus Christus. Sie glauben unter Umständen, dass aus den Toten auferstanden ist. Aber wenn es drauf ankommt, glauben sie und vertrauen sie auf sich selbst, dass sie gerecht sind. Und du sagst, Fred, wieso redest du so laut? Du tust das normalerweise nicht. Vielleicht habe ich zu viel Medikamente mitgenommen. Aber das Thema ist unheimlich wichtig. Unheimlich. Und hier ist die Wunderstelle, wo viele sich irren. Und Dr. Lukas will das nicht. Und so Dr. Lukas erzählt uns die Geschichte von einem zweiten Zöllnerbekehrung. Seite 102. An der nächsten Seite kannst du es gar nicht versäumen. Du hast Fragen vielleicht nach Kapitel 18, dann liest Kapitel 19. Das ist eine gute Regel im Bibelstudium. Du liest Kapitel 18, du denkst, na meine Güte, man könnte den Eindruck bekommen, du kannst leben, wie du willst, brauchst nur Gott um Verzeihung bitten und es ist eh wurscht. Dann liest das nächste Kapitel. Lukas ist nicht fertig. Lukas 19, Seite 102. Und Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Und der war ein Oberzöllner und war reich. Er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht vor der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg in einen Maulbeerfeigenbaum, ich weiß nicht genau, was das ist, Maulbeerbaum wahrscheinlich, damit er ihn sehe. Denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freude. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Und hier ist die Pointe. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Jesus unterwegs auf Reisen. Zachäus weiß es vielleicht nicht, aber ist auch auf Reisen unterwegs. Und das Zielort wird entschieden in diesem Leben, sein Schicksal. Jesus auf die Durchreise macht nur einen kurzen Aufenthalt in Jericho, nur einen kurzen Aufenthalt im Hause Zachäus. Aber diese kurze Begegnung wird die ganze Richtung des Lebens und der Lebensreise von Zachäus ändern. Und das ist Bekehrung. Ein Zöllner, aber nicht nur ein Zöllner, wie vorher beschrieben, ein Oberzöllner. Das ist die Katz, die auf dem Buckel der anderen Katzen aufsteigt. Ja? Mit seinen Krallen ist er oben gekommen, über ein großes Gebiet, und unter ihm arbeiteten die kleineren Zöllner. Und er war der Oberzöllner. Und von jedem Milchkanne hat er seinen Raum genommen. Er war reich, sagt der Text, und unter Umständen der unpopulärste Mann im ganzen Jericho. Reich, mit wenigen Freunden, außer anderen Zöllnern und Huren und so weiter. Exkommuniziert von der Synagoge. Ein kleiner Mann mit einem kleinen Herzen, das eher Habgier, materialen Dingen, zeitlichen Genuss geweiht hat. Ein großes Haus, voll von den tollsten Sachen. Aber er will Jesus sehen. Er will einmal Jesus sehen. Er ist neugierig. Warum hat dieser Jesus so viele Freunde, obwohl er arm ist? Ich bin reich und habe so wenige. Wie zieht er die Leute an? Was ist das Besondere an Jesus? Wenn er über Gott reden, die Leute hören zu. Es ist, als ob er weiß, wovon er redet. Und wenn er redet, Gott wird so real auf einmal. Interessant, interessiert ist er, aber verlegen. Wenn die Leute es merken, Der kleine Mann, der kann eh nicht über die Leute sehen, er läuft weit voraus auf die Route, steigt in einen Baum hinein und in diese Maulbeerbaumbäume gibt es sehr viel Laub und da sitzt er in den Laub verborgen auf einer Ast und er wartet auf Jesus. Vielleicht hört er ein kleines Gespräch, hört ein paar Sätze, wird zumindest sehen, wie er ausschaut. Jesus kommt auf seine Reise zu einem Baum. In wenigen Wochen wird er da hängen, genagelt zwischen Himmel und Erde auf einem Baum. Da endet seine Reise. Wie kann ein gerechter Gott einen Betrüger, einen reichen Mann, der gelebt hat von anderen, oder einen Räuber, oder einen Mörder, oder einen Terroristen vergeben? Kann Gott so was? Ja. Wegen seiner Reise zu einem Baum, wo er für dich und für mich, für den Terroristen und für den Räuber die Strafe Gottes, Gottes Gericht auf sich nahm, stellvertretend. Wisst ihr, das größte Gericht, Freunde, ist nicht das Jungsgericht, wie wir sagen, in der Zukunft. Das größte Gericht Gottes ist in der Vergangenheit, als Jesus von Gott stellvertretend gerichtet wurde für die Sünde der Welt. Er tat etwas für uns, was wir für uns nicht tun konnten. Wie kann ein Mann wie Zachäus, der sein Leben, seine Karriere, seinem Ehrgeiz, Eigennutz, Habgier ausgeliefert hat, wie kann er Gott suchen? Kann er Gott finden? Und wir haben unser Leben auf diesen oder vielleicht anderen Dingen ausgeliefert. Wie können wir einen Gott finden, der uns vergeben kann und alles in Ordnung bringen kann? Wie können wir ihn finden? Die kurze Antwort, liebe Zuhörer. Wir können es nicht. Du kannst Gott nicht finden. Er muss kommen, um dich zu finden. Du bist verloren. Er tut das Suchen. Er tut das Finden. Und wenn du wie Zachäus in deinem Herzen merkst eine Neugierde, vielleicht bist du deswegen da. Vielleicht bist du auch verlegen. Und du bist im Laub versteckt und unter Umständen deine Tante weiß nicht, wo du bist heute Abend und du hoffst, dass die nicht fragt. Und du sitzt im Laub und du bist neugierig und du willst suchen. Aber woher kam das Impuls her? Gott muss kommen, um uns zu finden. Und das ist eine Geschichte, die ich erzählen muss. Eine lange Reise, die begann vor Grundlegung dieser Welt. Jesus, seine Reise in unsere Welt. Ein ewiger Plan, Menschen zu suchen und zu erretten. Und einmal kam der Tag, Jesus kam in unsere Welt, geboren in einer Krippe. Und er war 30 Jahre weiter, er begann noch eine Strecke seiner Reise. Er kam in unsere Welt. Er kam zu der Stadt Jericho. Er bog in die Straße ab. Er ging schnurstracks auf den Baum zu. Und er hätte sein Vater. Auge trifft Auge. Und er sagt zu ihm, Zachäus, wie hat er sein Name gewusst? Hat er nie gesehen. Zachäus,
steige eilends herab, ich muss bei dir. Der Sohn des Menschen ist gekommen, liebe Leute, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist.
Und so ist es, liebe Mitreisende, so ist es. Jesus kommt zu uns. Und es kommt die Zeit in jedem Menschenleben, vielleicht in deinem jetzt, wo wir wissen, dass Jesus Christus zu uns gekommen ist. Und all trifft auf. Und er tut ein bisschen Fenstern, weißt du, auf die Fensterscheibe. Tust du das Fenster auf? Lässt du ihn rein? Er möchte eine Antwort. Hast du eine Antwort auf seinen Ruf? Zachäus! Claudia! Georg! Franz! Luis! Steig herab! Eilen! Ich möchte zu deinem Haus kommen. Ich stehe nicht hier in der Öffentlichkeit, Zachäus herum, um mit dir in der Öffentlichkeit zu reden. Ich gehe zu dir nach Hause. Und als sie nach Hause ging, was hat er gesagt? Ja, Zachäus, ich weiß es. Das ist ein großes Haus, Zachäus. Wow, du hast viel hier gelagert. Puh, die Teppichböden. Die Speisen, der Trank. Dir geht's gut. Zack. Ich weiß aber auch, wo das ganze Zeug herkam. Und wie du es bekommen hast. Zachäus wird in aller Öffentlichkeit runtersteigen aus seinem Baum. Das ist schwer. Was, wenn er gesagt hat, na Herr, weißt du, am Freitag bin ich grundsätzlich hier oben in Bäumen, gell? Es tut mir leid, mir gefällt es besser hier oben. In aller Öffentlichkeit wird er runtersteigen aus seinem Baum. Und das ist unser Problem, nicht wahr? Wir tragen so häufig eine Maske. Sogar vor Gott, wo es nichts nützt, und vor Menschen. Wir wollen besser sein, was wir wirklich sind. Und Jesu Ruf an uns, ich steige herab aus deinem Baum. Nimm deine Maske weg. Ich kenne dich, ey. Bloßgestellt, der Oberzöllner steigt herab. Und hier zieht Dr. Lukas einen Vorhang, einen Schleier um die Geschichte. Wir wissen nur jetzt, dass außerhalb die Leute Jesus kritisieren. Stell dir, hast du das gesehen? Meine Güte, er ist in das Haus eines sündigen Menschen gegangen, um zu herbergen. Sein Freund der Sünder, sagen sie in Kapitel 5. Gott sei Dank, liebe Zuhörer, denn sonst hätte ich keine Hoffnung. Wenn er nicht seine Freundschaft einem Zachäus anbietet und einem Fred und einem dir, ein Freund der Sünder. Übrigens hätte ich dich fast gefragt, bist du leicht auch Sünder? Oder bist du eine erfreuliche Ausnahme in der Menschheit? Eine Mutation vielleicht, moralisch. Was ist Sünde? Sünde heißt das tun, vorsätzlich, was man weiß, falsch ist. Und das hast du getan. Sünde heißt für sich selbst leben. Und lebe einfach, wie es dir dafür, du es dafür hältst. Wie du willst, ohne Rücksicht auf Gott, deinen eigenen Weg gehen, sagt die Bibel, ist Sünde. Es heißt, das Ziel verfehlen, den Maßstab, den Gott gesetzt hat in seinem Wort, nicht zu entsprechen. Freunde, seien wir ganz ehrlich, kommen wir aus den Bäumen, aus dem Laub herunter. Wir leben nicht einmal so gut, wie wir reden. Geschweige so gut, wie Gott will. Aber dieser einzigartige Reisende, der Mensch, der Gott so real vor Leben, vor allemal. Was tut er? Steht er auf Distanz und kritisiert nur mit seinen Gesetzen und wirft Blitz herab hin und wieder? Nein, nein. Er geht in Sündehaus hinein und setzt sich, genau, legt sich zum Tisch mit Zacchaeus und seinen berüchtigten Kollegen und er bietet ihnen seine Freundschaft an. Ich weiß nicht, was er sonst zu Zacchaeus gesagt hat. Wie wird das Gespräch gewesen sein? Vielleicht so. Zacchaeus, wie hast du dich gefühlt, weißt du, als ich runtergerufen habe aus dem Baum? Na ja, er sagte, ich war ziemlich verlegen. Ich musste irgendwie meinen Stolz zurückstecken und runterschlucken. Es war schwierig in aller Öffentlichkeit. Ich bin runtergekommen. Zacchaeus sagt Jesus, ich verstehe das. Ich bin auch sehr weit runtergestiegen. Zacchaeus ist eine lange Strecke von dem Schoß des Vaters im Himmel bis in den staubigen Straßen Jerichos, bis in das Haus eines Oberzöllners. Ich habe eine lange Reise hinter mich. Zacchaeus, ich habe dich gesucht. Zacchaeus, ich habe dich gefunden. Zacchaeus, ich möchte dich retten. Was sie sonst gesagt haben, sagte ich, ich weiß nicht. Aber im Laufe des Gesprächs bekehrte der alte Zacchaeus sich. Er schloss sich der Schar der Nachfolgern Jesu an. Bevor das Gespräch zu Ende war, war die Veränderung in seinem Leben schon eingetreten. Clement von Alexandrien sagt uns, dass Zacchaeus einer der Ältesten zu Synkreia wurde. Ein Ältester einer Gemeinde. Presbyter, früher war er Oberzöllner. Veränderung in seinem Leben, was heißt das? Nur straks in die Synagoge gegangen. Das lesen wir nicht. Nein, die Lebensveränderung war umso viel radikaler und persönlicher als das. Ein geiziger Mann, ein kleiner, reicher Mann, begann an andere Leute zu denken. Herr, sagte er, aus freien Stücken, Jesus hat ihn nicht dazu aufgefordert, die Hälfte von dem, was ich habe, die Hälfte, was wird es sein für unsere Verhältnisse, gebe ich unverzüglich den Armen. Vielleicht hat er an diesem gleichen Abend seine Diener schon geschickt mit Gegenständen, mit Wertgegenständen an die Armen. 50%. Ein geiziger Mann wird großzügig. Wie kommt er auf solche Ideen? Sind sie auf seinem Schädel gewachsen? Nein, es gab einen Mann, dem Tisch gegenüber. So lebt er. So weit ist er gekommen. Er will mich haben, wie ich bin. Er nimmt mich an, wie ich bin. Oh, liebe Zuhörer, höre mich zu heute Abend. Den Unterschied zwischen Religion und ein Leben mit Jesus. Religion ist ein System, wo du dich besserst, um irgendwie ein Ziel im Leben zu erreichen. Christus, Bewusstsein, Seligkeit, Nirvana, irgendwas. Durch dein Tun. Christentum ist eine Lebensveränderung darauf zurückzuführen, dass du siehst. Er nimmt mich an, wie ich bin. Er liebt mich. Er will mich. Er suchte mich. Er fand mich. Was die Kritik der Bewohner Jerichos nie tun konnte. Sie hatte keine Kraft, sein Leben zu verändern. Konnte diese neue Beziehung mit Jesus unverzüglich tun. Seine kleine Hand lockerte sie. Aus einem Nehmer wurde ein Geber. Denn es gab einen Mann am Tisch. Und so war er. Und Zacchaeus wollte werden wie Jesus. Hier ist eine unheimliche Kraft. Liebe Zuhörer, das ist nicht Begeisterung vom Hansi nach Hause gekommen von der Uni und in einem Monat ist alles abgeblasen. Nein, hier ist der Wendepunkt in einem Leben, wo ein Mensch sieht, vor Gott kann er nicht bestehen. Und dass Gott bereit ist, ihm auf diesem Boden zu begegnen, wo er Gott nichts bezahlen kann. Kann nichts erzwingen, kann ihn nicht bestecken. Zum ersten Mal war die Zacchaeus mit einem Unbestecklichen, der ihm gab, was er nicht kaufen konnte. Und was er gibt, liebe Zuhörer, ist Vergebung. Ewiges Leben. Errettung. Ein neues Leben. Ein Leben, wo das Leben verändert wird, nicht wie bei der Religion von außen nach innen, sondern wie in der Gotteskindschaft. Ein Mensch wird neu geboren und beginnt wie seine Eltern, wie Gott, zu leben. Bekehrung zu Christus heißt nichts anderes als die Freundschaft Jesu annehmen. Und das wird den Rest deines Lebens verändern. Diese zwei Reisende begegneten sich auf der Straße oder über der Straße in Jericho. Und Zacchaeus wurde nie das Gleiche. Und so unsere erste Geschichte. Wir lernen, dass Gott uns nicht rechtfertigt und aufnimmt, weil wir unser Leben verändern. Oder weil wir Großartiges anbieten oder tun. Gott rechtfertigt uns einzig und alleine, weil wir bereit sind zu bekennen, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und mit leeren Händen nichts anzubieten, nehmen wir das Geschenk Gottes entgegen. Und die zweite Zöllner Geschichte, sie lehrt uns die Fortsetzung. Dass wenn du dich einmal traust, ja zu sagen zu Jesus, er kommt in dein Leben und dein Leben wird niemals das gleiche sein. Er ist dann wesentlichster Bestandteil deines Lebens. Echte Bekehrung, echte Umkehr, echter Glaube verändert das Leben. Wir werden langsam erkennen, die gute Werke, die Gott zuvor bestimmt hat, dass wir in ihnen wandeln. Wie geht die Bekehrung vor sich? Ich wiederhole. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen in diese Welt zu suchen. Ist gekommen durch Jericho zu suchen. Er ist gekommen in diese Welt, um hier heute Abend zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Er kam in unsere Welt. Er ging zum Kreuz, um unsere Sünde auf sich zu nehmen, das für uns zu tun, was wir für uns niemals tun konnten. Unsere Antwort? Du kannst ihm abweisen. Wenn er kommt, findest du. Vergiss. Geh weg. Ich bin genügsam. Nicht interessiert. Oder du kannst dich auf dich selbst verlassen. Dass du gerecht bist. Ich brauche mich nicht bekehren. Oder du kannst die Tatsachen ins Gesicht schauen. Vielleicht bist du brav in vieler Hinsicht. Aber du bist Sünder. Und vor Gott hast du nichts zu weisen, vorzuweisen. Selbstsucht, Eigenwille. Ein Leben nach meinem Dafürhalten ohne Gott. Eigentlich wollte ich dich fragen heute Abend, darf ich? Bist du verloren? Das ist eine ganz harte Frage. Das ist Voraussetzung von etwas. Du musst verloren sein, bevor du je gefunden werden kannst. Jesus ist gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Verloren sein heißt, auf mich gestellt, finde ich niemals meinen Weg zu Gott. Ich brauche Jesus. Bist du soweit? Dass du heute Abend sagst, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig? Ist deswegen gekommen. Ich habe es schon einmal gemacht oder zweimal. Ich möchte es zum dritten Mal ausweichen aus Lukas Evangelium hier ganz zum Schluss und einen Vers zu lesen, ein paar Verse über Bekehrung von Römer Kapitel 10. Ich möchte für diejenigen, die das wollen, erklären, wie du dich bekehren kannst. Paulus schreibt von seiner Liebe für sein jüdisches Volk. Vers 3, das ist Seite 199, Kapitel 10 von Römerbrief, Vers 3. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das ist ein Problem. Wenn du meinst, du brauchst dich nicht bekehren, dass du gerecht bist, dann das ist deine eigene Gerechtigkeit. Und das wird dich daran hindern, dich Gottes Gerechtigkeit, von der wir eingangs lasen, zu unterwerfen. Wie kannst du dich Gottes Gerechtigkeit, Gottes gerechte Lösung für deine Sünden, dich unterwerfen? Vers 4. Denn Christus ist das Gesetzes Ende. All das, was das Gesetz wollte, worauf es hinaus wollte. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Christus ist uns zur Gerechtigkeit, wenn wir ihn glauben und nicht uns selbst. Den Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Okay. Wenn du gerecht sein willst vor Gott aufgrund deiner Werke, weißt du, was du tun musst? 100%ig ohne Unterlass dein ganzes Leben lang alle 10 Gebote vollständig gehalten haben. Hast du das getan? Nein, kein einziger. Nicht der Redner, kannst meine Frau fragen, hat das getan. Der Weg ist ausgeschlossen. Nicht was wir tun, Vers 5. Vers 6. Die Gerechtigkeit aus Glauben sagt so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen. Man muss was Großartiges tun, in den Himmel hinaufkrabbeln. Nein. Er sagt, das ist Christus herabführen. Christus ist schon gekommen vom Himmel. Du brauchst nicht hinaufgehen in den Himmel. Christus ist schon vom Himmel gekommen. Das hat er schon getan. Oder, wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das wäre das Gleiche zu sagen, schreibt Paulus, wie Christus aus den Toten heraufführen. Er ist schon auferstanden. Du brauchst ihn nicht auferwecken oder in das Totenreich gehen. Er ist schon zurückgekommen. Ja, was muss ich tun? Wenn Christus runtergekommen ist, auf seiner langen Reise, Christus ist schon hinaufgegangen in den Himmel, was kann ich tun? Lies weiter. Das Wort ist dir nah. So nah wie dein Mund und dein Herz. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Der Sohn des Menschen ist gekommen. Du brauchst nicht kommen. Er ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Er hat alles Notwendige getan. Die Lösung ist in deinem Mund. Die Lösung ist in deinem Herzen. Näher könnte es nicht sein. Brauchst nicht zum anderen Ende des Universums schwimmen oder fliegen. Die Lösung ist hier. Bist du bereit zu bekennen, dass Jesus dein Herr und Gott ist? Bist du bereit dazu? Bist du bereit, dein Leben seiner Herrschaft zu unterordnen? Bist du bereit, das zu bekennen? Das heißt, ab jetzt, dein Leben ist vielleicht bisher, wie viele, nicht dein Wille, sondern mein geschehe. Oder? Wie Menschen leben. Die sagst Gott und die sagen, nein, ich möchte nicht an ihn glauben, er macht das mir ein Missionar oder etwas. Oder ein komischer Vogel wie dieser Fred. Nicht dein Wille, sondern mein geschehe. Bekehrung heißt, nicht mein Wille, sondern dein geschehe. Es heißt, dass wir Jesus Christus als unser Herr anerkennen. Zweitens, wir glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Aber nicht bloß aus Geschichtstatsache. Es geht hier um unsere Sünden und Gerechtigkeit. Wisst ihr, was das heißt? Jesus ist geschichtlich aus den Toten herausgerissen worden. Er triumphierte über den Tod, um zu zeigen, dass meine Sünden vollständig bezahlt sind. Er hat es getan. Bist du bereit, das in deinem Herzen zu glauben? Jesus kommt finster. Und er hat alles getan. Freunde, er machte eine lange Reise zu kommen nach Jericho und eine lange Reise bis nach Salzburg. Und er hat alles getan. Steigst du herab? Lässt du ihn in dein Haus? Bist du bereit, ihm zu folgen aus deinem Herrn und deinem Gott und zu gehorchen, was er sagt? bist du bereit zu bekennen, dass du der Sünder bist, der verloren geht ohne Gottes Hilfe. Wenn du so weit bist, dann möchte ich bitten und ermahnen in Jesu Namen, dass du heute das tust. Wenn Jesus zu dir gesprochen hat, dann sage er, steige eilends herab. Unterdrücke seine Stimme nicht, weise ihn nicht zurück. Bekehre dich. Wenn du dich nicht bekehrst, wie ein kleines Kind, du wirst nicht in das Himmelreich kommen. Das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte Jesu Christi. An deiner Stelle würde ich meinen Entschluss, meine Gedanken Gott im Gebet ausdrücken, wie ich getan habe vor vielen Jahren, vor etwa 19 Jahren, 20 Jahren im Sommer wird es sein. Ich würde Gott sagen, dass ich vor ihm nicht bestehen kann, ich bin Sünder, ich brauche ihn. Ich würde ihn bitten, mir meine Sünden vergeben. Ich würde ihm mein Leben geben. Ich würde ihm sagen, ich will, dass er mein Herr ist. Das würde ich an deiner Stelle tun. Leute, die mit mir über diesen Schritt reden wollen heute Abend oder Beratung wollen, ich warte hier auf der ersten Reihe. Wahrscheinlich werden eine Menge fliehen vor der ersten Reihe, als ob ich Cholera hätte. Andere werden kommen. Ich möchte besonders denen helfen, die ins Reine kommen wollen mit Gott. Und ich würde gerne, wenn du mehr wissen willst, durch Bibelstunde, dass du deinen Namen und Telefonnummer aufschreibst und gibst der Erika, die schöne Blonde. Wir wissen alle, wer auf dem Büchertisch. Denn wir haben noch endgültig Pläne geschmiedet, wie wir eine Bibelstunde machen für Leute, die jetzt die Bibel erst kennenlernen wollen, aber das wollen wir tun. Und weil ich weiß, dass erfahrungsgemäß wenige da sind morgen Abend, möchte ich schon was sagen heute Abend. Schreib deinen Namen und Telefonnummer auf, damit wir euch Bescheid geben können, wann und genau wo die Bibelstunde ist, okay? Da werden wir zusammen lesen, kein großer Vortrag, aber zusammen lesen. Und wenn du dich bekehrt hast in den letzten Abenden oder heute Abend willst, bitte komm zu mir, ich möchte heute Abend ein paar Dinge erklären, ein paar Dinge, wie man anfangen könnte zu leben für den Herrn Jesus, okay? Ich möchte zum Schluss beten.